Werbung.
Raspberry Raptor, Apple Green Tea und Citrus Cobra. Das sind nur drei Geschmacksrichtungen von Holy Energy und Holy Iced Tea. Und jede davon ist der Hammer, glaubt mir. Aber Holy Hydration, das ist tatsächlich die Kategorie, die ich am meisten benutze. Denn mit jede Menge Elektrolyten und Mineralstoffen ist Holy Hydration der perfekte Durstlöscher fürs Fitnessstudio. Und besonders, wenn die Sonne mal wieder so richtig knallt. Von daher freue ich mich natürlich, dass Holy diesen Sommer etwas Neues gedroppt hat. Nämlich drei neue Holy Hydration Geschmacksrichtungen. Passion Fruit, Orange und Multivitamin. Oder Multivitamin halt. Aber das ist noch nicht alles, denn passend dazu gibt es gerade für Neueinsteiger das Starter Set Deluxe mit dem gratis Thermoshaker Sportsfreund mit dem neuen Sportdeckel zum Aufdrehen und natürlich allen 21 Bestsellersorten im Doppelpack. Das sind dann insgesamt 42 Portionen oder 21 Liter Geschmacks-Halligalli der Sonderklasse und das für 34,99 Euro. Aber beeilt euch, denn diese Aktion endet am Montag, den 4. August. Als Fans von Sträter und Strebech bekommt ihr bei eurer Erstbestellung einen 10%igen Rabatt auf das gesamte Holy-Sortiment. Gebt einfach vor dem Kauf unser Codewort ein, S&S. Und fertig. Den Code und den Link zu diesem Angebot findet ihr in den Shownotes.
Werbung Ende.
Aber jetzt steht ja auch demnächst so ganz klammheimlich, und ich sage klammheimlich deshalb, weil es bis jetzt noch keine Presseverführung gab, und das ist total untypisch für...
Helmsklammheimlich.
Hä?
Helmsklammheimlich ist eine Schlacht.
Helmsklammheimlich.
So Helmsklammheimlich.
Wo alle so. Genau.
4 Milliarden Orks gegen.
So. Was einer hinter so einem Ork so pock, pock, pock. Hallo und herzlich willkommen zur 8. Ausgabe von Sträter und Streberg. Wir sind bei der 8. Bald können wir feiern. Noch 2 Folgen. Okay, was gibt's denn Neues?
Denis Villeneuve. Kriegt Dennis aber nur Pommes. Nee, erzähl.
Denis Villeneuve.
Stroganoff.
Genau, wird überraschenderweise, weil das hat mich echt total überrascht, wird der nächste Bond-Regisseur. Da haben sie ja mal wirklich einen guten Mann rausgepickt.
Ja, die Kernfrage ist ja nun, dass Denis Villeneuve uns da sehr viel gegenzeigen wird und wie klein der Mensch ist. Ja. Das verstehe ich, das wird alles super, das wird schöne Bilder und so. Wer ist denn der neue James Bond? Jetzt endlich Idris Elba oder er nicht?
Ich glaube eher nicht, aber der nächste, asiatischer Schauspieler war plötzlich mal so bei TikTok und bei Twitter, bei X, tauchte der plötzlich auf, weil er irgendwie, keine Ahnung.
Ja. Also, James Bond-Gerüchte bei Twitter sind halt, das ist schon, als wäre der valide. Bundesnachrichtendienst dran gewesen.
Ja,
da muss man
sich
dann drauf verlassen.
Ja, ganz genau. Übrigens, ich glaube, in einem von unseren letzten Podcasts, glaube ich, es kann aber auch sein, dass ich mit Hennis darüber gesprochen habe. Da ging es darum, dass...
Kann auch sein, dass ich gar nicht drüber gehe. Oder war ich das gar nicht?
Nee, es stimmt. Nee, stimmt ja. Tatsächlich. Ja. Es kann auch komplett sein, dass ich mir das einbilde. Mega. Aber
ist TikTok doch die seriösere Quelle, weiß man nicht. Erzähl weiter.
Ich habe ja immer gesagt, dass ich es nicht verstehen kann, dass Bochum-Wattenscheid da nichts draus macht, dass James Bond bei ihnen geboren ist. Also dass dass James Bond ein Wattenscheider ist.
Im Zug geboren.
Im Zug, beim Vorbeifahren.
Ja.
Ah, okay. Und naja, auf jeden Fall, dass Wattenscheid da nie was draus macht. Und kaum habe ich es gesagt. Schon haben sie auch eine Ausstellung rausgehauen und eine James-Bond-Ausstellung
im Bochum. Im James-Bond-Museum in Liverpool. Die Ausstellung heißt Wattenscheid, my dear. Es geht nur um Wattenscheid.
Genau.
So,
keiner weiß Bescheid, aber seine Kindheit in Wattenscheid und wie er am Fenster sitzt und rauswinkt. Während
Schaukeln,
der
Klingelmännchen, it's about Ringman. Ringman 4.
Ja.
Wie James Bond.
Ja, nee, wer sich die noch angucken will,
bei Familie Schropotnik, die gesamte Hand auf die Klingelfläche, dann wegrennen.
Ja, das war der kleine
James. Das war der Mutigste, wo die dann oder aus dem Fenster gerufen haben, komm zurück! Und dann kam der zurück. Und
ja, oder der kleine James, wie die Frau Schnepp-Drelleck immer sagte.
Der kleine James schmeißt ja alle Prospekte durcheinander im Treppenhaus. Wir haben gerade gewischt.
Ja, ja. Er ist immer negativ aufgefallen. Meine Güte, nee. Der hat, nein, aber wer diese Ausstellung, diese kleine, beschauliche Ausstellung noch sehen will, der hat noch Zeit bis zum 31. Juli. Also ihr müsst schnell sein. Im Bochumer Stadtarchiv tatsächlich. Und
ihr müsst schnell sein. Außer seid ein Wattenscheid. Das ist 5 Minuten Fußweg und geht noch 15 Tage.
Ja, ja, aber ganz genau. Ja. Also es ist direkt da gegenüber, wo ich gewohnt habe. Aber
ist das, dann ist ja keiner über James Bond? Was liegen da? Bücher, DVDs?
Ja, ja, ganz genau. So
halt,
ich weiß es per se gar nicht Walter genau. Es wird sich aber, ich denke, es wird sehr heimatverbunden sein. Ja. Und
man wird sehr gerührt sein und zum Schluss schüttelt man sich, weil es einfach sehr kurz war.
Wahrscheinlich ist es nur ein Regal oder so, keine Ahnung.
Ja.
So, was hast du denn an Trailern gesehen? Jetzt habe ich, diesen
Trailer.
Diesen Troll? Tron Ares.
Ach so, Troll. Ich habe Troll 2 gesehen, den Trailer, der mir sehr gut gefallen hat.
Ach so, ja, den habe ich auch tatsächlich.
Weihnachten auf Netflix.
Ja.
Schön.
Ja.
So Troll. Also, es ist ja immer, das sieht immer super aus.
Das sieht wirklich immer super
aus. Das sieht aus wie von Denis Villeneuve. Weil du wirklich diesen Troll hast mit den haarigen Klöten, der da wirklich im Elsenmann Ficken Gebirge steht. Das steht, spielt er irgendwo drüben.
Mhm.
Und Handlung gibt es nicht hier, aber ist wohl Trollproblematik.
Ja, ein großer Mann mit Pillemann, oder? Nee, Pillemann hat der gar nicht, ne? Oder zeigt man den eigentlich? Weil ich meine, der ist ja
nackt. Ich habe nur den Trailer gesehen. Ich glaube, das Pillemann-Content wie in Nosferatu wirklich erst im Hauptfilm zu sehen sein.
Ja, ja, ganz genau. Nee, aber es sieht immer sehr, sehr wertig aus. Und dann spätestens, wenn man dann aber merkt, ja, das ist einfach ein großer, schrubbeliger Typ, dann denkt man auch, okay,
also rege ich mich ja eigentlich auf. Klar, der ist 170 Meter hoch und ultra aggressiv, aber ich sehe den Pillemann nicht.
Da sehe ich
kann
mal.
Er doch, da kann er doch Helsinki oder Fans Kicken kaputt treten. Ja, ich freue mich drauf, Netflix.
Ja, genau. Aber wo waren wir? Wie sind wir? Ach so, Tron Ares.
Tron Ares, habe ich gerade in den Trailer geguckt. Ja, wer Ares sagt, muss auch Beres sagen. Ich habe keine Ahnung, worum es geht. Ich habe nur das Gefühl, dass er reinscheißt, einfach weil Jared Leto mitspielt.
Ja. Jared Leto spielt der spielt diesen namensgebenden Ares und das ist eine KI.
Das ist genau, der ist eine KI, aber auch Jared Leto, ich weiß nicht, was schlimmer ist, und der ist halt so ein Supersoldat und der hat aber eine Seele, irgendwie so,
ja,
und fährt auf seinem Leuchtmotorrad durch L.A. Und ansonsten möchte der, weiß ich nicht, keine Ahnung.
Was ja per se nicht schlecht aussieht, aber ich bin gespannt, ob das wirklich für einen ganzen Film reicht. Und vor allen Dingen Jeff Bridges spielt ja wohl mal wieder, läuft kurz durchs Bild.
Jeff Bridges spielt Jor-El in einem bodenlangen Mantel aus Silberpapier und sagt schlaue Dinge. Mhm. Da freue ich mich drauf. Ich habe es in der deutschen Synchronfassung gesehen, im Trailer, da war es Frank Laubrecht, über den ich übrigens sehr glücklich bin, dass er sich ein bisschen reaktiviert hat. Denn mir wurde gesagt, Frank Laubrecht macht gar nichts mehr. Das hat man gesehen bei seinem Kevin Costner-Film. Vielleicht war ihm das aber auch zu viel Arbeit für diese Filme von Costner, die ja 40 Stunden lang sind.
Ja, ja.
Und ich mochte, er hat ihn auch sehr gerne bei Mobland gehört. Das war auch wieder ganz, ganz toll, dass Frank Laubrecht wieder Pierce Brosnan spricht.
Ja, das ist natürlich klasse.
Ja. Ja,
und das hat er ja auch als, deswegen, wenn man damals die Frank Laubrecht, John Sinclairs gehört hat, da hat man immer Pierce Brosnan vor Augen gehabt. Das war ziemlich
Ja, und der cool. ist toll. Und er hat diese Stimme, die er jetzt hat, die ist so ein bisschen wie zerfaserndes Leder. Mhm. Das passt auch so gut, das ist ganz toll, wie der spricht. Ich hoffe, der macht das noch lange weiter, weil das unglaublich prägend ist für mich.
Ja. So, hast du eigentlich auf Netflix den Film gesehen, Brick?
Ja.
Mit Schweighöfer?
Nein. Nein, dann kann ich es ausschließen.
Ja.
Wieso Brick?
Ja, weil der gerade auch in den Top 5 ist, wenn nicht sogar Top, also an erster Stelle oder so.
Worum geht's in Brick?
Es geht in Brick geht's darum, dass ein Ehepaar, was sich so ein bisschen auseinandergelebt hat oder beziehungsweise was Eheprobleme hat und dass die plötzlich, die Frau will abhauen und mit einmal wandt. Und da steht halt, hast du den Trailer auch nicht gesehen? Mhm. Mit einmal steht da so eine Wand und keiner weiß, woher kommt diese Wand. Die Wand ist so merkwürdig schwarze Ziegel scheinbar und mit einmal merkt man aber, das ist nicht einfach nur eine Wand, sondern das ist so...
eine Metapher, Parodontose.
Ja, eine Metapher ist es tatsächlich. Also ich fand den ganz gut. Also das Ehepaar, das kämpft sich dann durch die einzelnen Etagen, die wollen natürlich raus. Sie wissen ja überhaupt nicht, was ist los. Irgendwie jedes Fenster, jede Tür, jede Öffnung ist irgendwie verschlossen mit dieser Wand. Und dann bohren sie sich halt so langsam durchs Haus und treffen da auf Leute, die ähnlich irritiert sind wie sie. Und Das ist schon alles ganz gut inszeniert, ganz spannend gemacht, aber Problem ist, finde ich, dass dafür, dass jede Lichtquelle von außen praktisch ausgelöscht wurde, weil da halt Wände sind, sieht jede Wohnung aus wie, als wenn du nach IKEA gehst, weißt du, so optimal ausgeleuchtet und so, wo ich so denke, ja, die Handlung und Schweighöfer, ich habe gedacht, Schweighöfer wird mir auf den Sack gehen.
Schweighöfer nebst seiner Gattin, haben uns das zusammengedreht?
Ja, weiß ich gar nicht. Ich weiß gar nicht, wer seine Gattin ist.
Ruby Rose.
Das Lily weiß ich Rose. Jetzt gar nicht.
Ruby, ich kann es mir nicht merken.
Ja.
Aber ist eine gute Schauspielerin, hat auch gespielt in Polar beispielsweise.
Ja, sehr, sehr gut. Das ist mal wieder einer der seltenen Fälle, mal Genre aus Deutschland. Mir hat er ganz gut gefallen, wie gesagt, weil ich dachte, warum sehen diese Wohnungen so unfassbar gut aus? Und dadurch, dass sie so hell sind, siehst du natürlich sofort, okay, das ist alles Studio. Weißt du, die haben keine Kante, keinen Charakter und das ist ein bisschen schade. Ja, was hast du so gesehen?
Mobland. Mag ich natürlich, ich sehe wahnsinnig gerne den Kollegen.
Pierce Brosnan und Tom Hardy.
Tom Hardy sehe ich wahnsinnig gerne, weil er der einzige Charakter ist, der dich nicht sofort auf die Palme bringt.
Ja, okay.
In dieser ganzen Sendung.
Ist eine Guy Ritchie-Serie.
Ist eine Guy Ritchie-Serie und ist trotzdem wunderschön, besetzt mit fantastischen, fantastischen Schauspielern. Alle sind fantastisch besetzt. Aber Tom Hardy gibt mir den Ruhepol. Ich kann ihn so verstehen, dass man sagt, ja, ich versuche das zu lösen, das zu lösen, das zu lösen. Bei sich bleiben, ruhig bleiben, weiterlösen. Ja. Das ist schon stark so. Und das macht er ganz, ganz toll. Und er ist auch ein unaggressiver Typ an sich. Und alle anderen sind so ein bisschen die Harrigans, die ja eben diese Gangsterfamilie sind, die konkurrierende mit Pierce Brosnan und noch ganz schlimm seine Gattin, sag schnell, gespielt von Helen Mirren. Die hat richtig, Junge. Mhm. Das ist ja die Rolle ihres Lebens, aber die kann ja sowieso alles spielen. Und von der hast du Angst nach einer Folge und die Angst bleibt.
Ja, okay.
Die ist wirklich komplett, du weißt nicht, ob die komplett psychopathisch ist oder komplett berechnend oder ein Genie oder einfach nur impulsgesteuert, aber es ist fantastisch. Das Verhältnis zwischen ihr und Pierce Brosnan, fantastisch.
Und Tom Hardy ist praktisch so der
er ist ein bisschen der Ausputzer der Familie, er sorgt schon für... Von kleineren Transporten über Recherche, über Schutz, generell mal nachfragen, was Phase ist. Er hat Kontakt in die Unterwelt und alle möglichen anderen Kontaktleute und hat gegen jeden ein bisschen was in der Hand, aber macht keine große Welle daraus. Verstehe ich alles.
Ja.
Verstehe ich als Charakter. Die anderen überraschen einen halt.
Ja, okay. Ich habe heute Morgen eine Nachricht gekriegt von unserem lieben Kollegen Bender, der mir geschrieben hat, sag mal, kann das sein, dass Head of State der beste Film des Jahres ist?
Ja.
Bisher, oder bin ich doof? Ich habe geschrieben, er ist doof.
Es ist nicht der beste Film des Jahres, aber es ist für die Amazon-Studios.
Ja.
Und dann John Cena, wo du immer gucken musst. John Cena ist ja so ein bisschen, man wechselt sich ja ab zwischen The Rock und dem Typen, der Deadpool spielt. Und
Ryan
so.
Johnson.
Der ist nicht Brian Johnson.
Ryan. Gosling? Nein, das ist ein anderer... Ryan, wie heißt er denn? Sag doch.
Ryan Reynolds,
habe ich nicht gesagt. Habe ich es nicht? Ja, Veropperung. Veropperung greift
nicht schlimm.
Aggressiv.
Und die beiden, also normalerweise, wenn Idris Elba mitspielt, ist es nicht die totale Pisse.
Ja, das stimmt.
Immer gut.
Ganz
dann
genau.
Muss man sagen, dass das erstmal sauber synchronisiert. Zweitens mal wirklich, dass wieder Oliver Striezel spricht Idris Elba.
Ja.
Und ich bin ein riesen Oliver Striezel-Fan. Ich will jetzt nicht so sehr ins Detail gehen, aber ich habe den sogar gebeten, mir für mich eine Kleinigkeit aufzuarbeiten, was er gemacht hat.
Ja, okay.
Also schon eher eine therapeutische Arbeit, kann man schwer erklären.
Ja.
Aber dessen Stimme ist wie die von Nicolas Cage, also von Martin Kessler, die auf mich eine beruhigende Wirkung haben. Kann man nicht erklären, ist so ein ADHS-Narzissmus-Psychopathen-Beruhigungsding.
Okay. Ich glaube, warum der Hennis das so abgefeiert hat, ist, weil das wirklich so diesen Spirit der Buddy-Movies der 80er, 90er Jahre so.
Aber nicht total dumm. Natürlich ist klar, sie kommen gemeinschaftlich in eine Situation, in der sich zusammenraufen müssen. Aber wenn man alleine irgendwo in Usbekistan diese Schlägerei an dem Auto, wegen der Uhr, du hast das ja noch nicht gesehen. Mm-mm. Da musst du auch sagen, ja, nee, dann mach es so halt. Dann, okay, ich verstehe, ich habe keinen Plan.
Ja.
Und der ist schon launig, der ist auch gut, der wird von, das ist mal die richtige Austarierung, weil der eine ist der Staatsmann Großbritannien, der andere ist halt der amerikanische Präsident, ehemaliger Actionstar.
Natürlich.
Das wird jetzt nicht so zu Tode gemolken am Anfang, aber es steht schon so im Raum. Nur, dass das John Cena als amerikanischer Präsident nicht über diese Böshaftigkeit verfügt, weißt du? Und diese Boshaftigkeit. Und Idris Elba doch sehr aufgeräumt ist, aber im Prinzip in England krisenbedingt auch so ein bisschen geschüttelt ist und ein bisschen so leicht kontrovers und angegriffen in Umfragezahlen. Und die beiden haben sich zu treffen für so einen Gipfel. Und das ist schon sehr lustig. So.
Das glaube ich.
Das ist alles... Ist gut, also ist wirklich so, du merkst das sorgfältige Schreiben und dann, ne?
Das schön,
ist, macht Spaß.
Das ist aber das Ding, weil ich glaube, warum ich den noch nicht gesehen habe, ich habe den natürlich auf dem Schirm gehabt, aber warum ich mir den noch nicht angeschaut habe, ist, weil ich gedacht habe, das ist jetzt so ein typischer Amazon-Netflix-Resterampe-Film. Es sind immer super Schauspieler und alles, allen Zip und Zap, alles ist da, was da sein sollte. Aber dann guckst du und denkst, ja, okay. Aber deswegen freut mich umso mehr, dass den werde ich mir auch heute Abend anschauen. Und wenn du schon sagst, ja, das funktioniert alles. Und ich freue mich ja auch auf John Cena. Ich meine, ich bin ja durch Peacemaker, bin ich ja überhaupt zum John Cena-Fan geworden. Und freue mich sehr, dass Ende August jetzt die zweite Staffel von Peacemaker kommt. Und das wird ein Fest. Also da freue ich mich echt schon riesig drauf. Er hat ja auch eine kleine Cameo-Rolle in Superman, aber moppert da nur rum, aber ganz genau. Was ich gelesen habe, das fand ich auch erstaunlich, oder was heißt wenigstens erwähnenswert, Scrubs, die Serie aus den 90er Jahren und Malcolm in the Middle mit Bryan Cranston, werden beide wieder neu rebootet mit den Original, in beiden Fällen mit den Originalstars.
Ja.
Hältst du das für gut?
Ich habe beides nie geguckt, also weiß ich es nicht.
Okay.
Wenn sie jetzt sagen würden, Breaking Bad, also du stellst fest, dass während der Tod am Boden liegt in Staffel 5 oder schwer sterbend, also für uns klar, dass Heisenberg ist drüber.
Mm.
Und dann kriegt dann Ticker, dass es ein experimentelles Krebsexperiment gibt. Ein experimentelles Krebsmedikament.
Mm.
Kumpel von ihm über irgendwelche Verzweigungen. Und dann schafft er es, irgendwie seinen Standort zu geben und die behandeln den und er kommt wieder auf die Beine, und wenn es nur für zwei Staffeln ist.
Mm.
Und dann stellt er fest, dass er global mit seinem Crystal Meth handeln will. Ja. Und zu so einer Über-Ikonen-James-Bond-Bösewicht-Figur wird, nachdem er seine Scheidung sauber durch hat. Weil seine Familie hat davon allem am meisten genervt. Die waren ja alle nur am Rumbrüllen. Die waren ja überhaupt nicht damit zufrieden, dass er versucht hat, Geld dran zu schaffen.
Doof,
auch schade.
Ja.
Und dann kauft er sich richtige Klamotten, also weg von beigen Popelin-Blousons und so. Und das würde ich schon gerne sehen. Also es gibt schon so Reboots, die ich gerne sehen würde. Ich möchte am liebsten Alf nochmal sehen.
Mhm.
Ich möchte, dass Alf eine neue Familie findet im Hier und Jetzt, weil Alf jetzt nicht so altert. Und das will ich schon sehen, ja.
Mit neuen Spezialeffekten, so ein bisschen raus. Ja,
auch gar nicht. Ich möchte ihn schon primär als Puppe und als kleinwüchsigen Menschen, der in so einem Kostüm steckt, wenn er mal von links nach rechts rennen muss,
wackelig. Ja, ja, ja.
Und ansonsten möchte ich, dass die Familie andere Probleme, zeitgemäßere Probleme hat.
Stimmt.
Und Alf ist halt da. Und Alf mischt es auf und Tommy Pieper soll was machen. Und wenn sie Alf dann graue Augenbrauen geben, weil der ist ja, ne?
Ja.
Ich weiß nicht, wie das auf Melmac da gegengerechnet wird.
Wie das Altern, so, ja, genau. Ne?
Aber Herr Shumway, wie alt er jetzt ist, weiß ich nicht, aber ich möchte es sehen. Ich möchte ein Reboot sehen von Alf. Ich möchte ein Reboot sehen von der Muppet Show. Das sind Sachen, die mich interessieren.
Okay. Ich würde gerne ein Reboot sehen von einer meiner absoluten Lieblingsserien, ausgerechnet Alaska, Northern Exposure, die damals mit Twin Peaks zusammenlief, mit einem super Ensemble.
Ich möchte gerne Twin Peaks sehen, aber so, dass alles übererklärt wird.
Ja. Hast du die dritte Staffel eigentlich gesehen?
Ja.
Und?
Wobei man sich nicht sicher sein kann, selbst wenn man sie gesehen hat, ob man die dritte Staffel gesehen hat.
Ja, ich konnte mich immer noch nicht durchringen. Irgendwie. Ich weiß, die sagenumwobene, die berühmt-berüchtigte Folge 8, da traue ich mich irgendwie nicht so richtig dran. Ich habe da irgendwie Schiss. Ja, man ist hinterher ist man nicht schlauer, glaube ich, ne? Nee. Oder?
Ja. Und das ist so,
ja.
Ich habe so ein bisschen, ja.
Ja.
Was könnte man denn noch machen, so? Weißt du? Also ja. Überhaupt so. Ich würde gerne, nochmal die Equalizer, obwohl das geht nicht, nee, aber die Equalizer vernünftig und fundiert. Weil ich habe dieses Queen Latifah-Ding gesehen, das ist natürlich totale Scheiße. Das hat aber nichts damit zu tun, dass Queen Latifah eine unbewegliche Dame ist, die dann Robin McCall heißt und nicht mehr Robert McCall und alleinerziehende Mutter und auch sonst Probleme hat und ein großes Team von Hackern. Das ist nicht der Kern, um das so ein bisschen aufzuarbeiten,
ja.
Um mit deinen Problemen abzugleichen. Das Problem ist, dass Robert McCall im Prinzip entweder eine zynische Albino-Jaguar fahrende Drecksau ist oder aber eben ein Denzel Washington-Charakter, der einsam lebt, wo du immer den militärischen Hintergrund siehst, über den du erstmal nichts weißt, so. Bis auf die Sachen, die wir jetzt natürlich sowieso alle schon wissen. Aber hör auf, den zu unterfüttern mit Teenager-Mädchen-Problemen und so. Und das möchte ich schon gerne sehen, die Equalizer-Serie, weil es so wichtig ist zu sagen, du brauchst Hilfe, alles spricht gegen dich. Melden.
Es gibt ja durchaus auch Parallelen zu Batman. Ich meine, beide sind Figuren mit einem starken moralischen Kompass. Und
ich bin mir nicht sicher, ob Batman einen starken moralischen Kompass hat.
Naja.
Oder seine posttraumatische Belastungsstörung auslebt. Wir wissen ja gar nicht, was Batman genau für ein Problem hat. Aber ich glaube, zum einen ein massives Aggressionsproblem, eine massive Impulskontrolle, die er nicht in den Griff kriegt. Und weil die Frage ist ja, wenn deine Eltern vom Kino erschossen werden, da gibt es auch noch andere Maßnahmen. Na klar, du musst einen Superhelden irgendwie aufbauen, aber das beginnt schon so tragisch. Und dann gehst du halt, dann ist nur der Butler übrig. Ne? Ich weiß gar nicht, wie der sich selbst bezahlt hat, die Jahre, wo der Junge nicht volljährig war.
Ja.
Ich schütte mir das mal aus.
Aus purer Loyalität ist der bei. Aus purer
Loyalität.
Ganz genau.
Ist Alfred da geblieben. Und
ja. Ich finde das übrigens interessant, dass du hast ja James Gunn im Interview gefragt, ob er das Gefühl hat, dass Superman an ADHS
nach wie vor
leidet.
Nach wie vor.
Und hast du, ich habe das Interview ja jetzt tausendmal gesehen, ja, weil ich musste es ja untertiteln und so. Ne? In dem Moment geht er nach vorne und sagt zu dir, wie kommst du da drauf? Oder warum hast du das Gefühl, dass Superman an ADHS...
Haben wir da neulich schon drüber gesprochen, nicht eigentlich im Podcast?
Ich weiß es nicht, ob wir darüber gesprochen haben.
Ich glaube, weil, wie gesagt, er erkennt keine Signale.
Doch, wir haben da ganz kurz drüber gesprochen.
Er hat Schwierigkeiten, Signale zu erkennen, die Menschen ihm senden. Der hat einen Hyperfokus auf seine Tätigkeiten, die er für sinnvoll erachtet. Und ansonsten ziehen Sachen ein bisschen auch an ihm vorbei. Das heißt, große Probleme immer wieder neu einzuordnen, große Probleme, der hat doch diese Limerenz, also der irgendwie, verstehst du, der fliegt jetzt nach, was weiß ich, wie diese fiktiven Länder heißen, haut da alles in Schutt und Asche, beendet den Krieg, fliegt weg, dann ist das Thema für ihn erledigt. Mhm. Das, er ist weg und damit ist das Thema weg. Mhm. Und das ist so klassisch ADHS oder klassisch ADS. Genauso wie er damit umgeht, dass wenn er mit Lois spricht, die wirft ihm ja kaum was anderes vor als exakt das. Mhm. So, exakt das, weißt du, wo sie sagt, ja, aber da und da und du kannst doch nicht einfach. Und das ist genau dieses Fokusdenken, dieses Zu-Ende-Denken, dieses davon wieder wegdenken.
Ja, ja, aber
ich verstehe das so. Aber es kann auch sein, dass ich mich irre. Aber dann haben sie es so irgendwie geschrieben.
Also ich habe das Gefühl, und diese These, die wage ich jetzt mal einfach, dass du, James Gunn, da was gepflanzt hast in den Kopf. Also es würde mich nicht wundern, wenn der in einem von den nächsten Superman-Filmen, wenn das mal ganz kurz, und wenn es auch nur ganz kurz ist, wenn es auch nur mit einem Satz, mit einer Bemerkung ist, dann wissen wir, woher das kommt.
Dann wissen wir, woher das kommt. Aber weißt du, meine These ist, dass James Gunn uns 6 Minuten, nachdem wir da waren, vergessen haben, weil die Menschen, wenn wir weggehen, 6 Minuten, nachdem wir weg sind, uns vergessen haben. Das ist immer das Gefühl, das ich habe. Und dass du, ich hätte auch gerne diese Bedeutung. Und es wäre wirklich lustig, wenn der nächste Superman-Film, solange ich den nicht morgens um 10 gucken muss, wenn das vorkäme, aber ich wüsste nicht, was ich daraus machen sollte.
Aber
ich glaube, er fand in dem Moment, also rein von der Körpersprache her, in dem Moment hat er sich nach vorne gelehnt und er hat dir eine Frage gestellt. Und das fand ich halt bemerkenswert.
Ja,
und
ich dachte, komm, gebe ich ihm 20 Minuten.
Das nein, war mein erster Gedanke. Ich weiß ja, hör doch auf, das so runterzuspielen. Ich weiß ja, wie das bei mir ist, wenn ich plötzlich irgendwas super Interessantes höre und ich denke, oh, stimmt, das könnte ich da einbauen oder das könnte ich da einbauen. Dann, also ich weiß ja, wie sowas funktioniert. Ich wollte es auch nur mal kurz erwähnt haben, weil ich das einfach bemerkenswert fand, weil ich es schon tausendmal geguckt habe.
So. Mir fiel es einfach auf schon im englischen Film, weil es waren auch diese Vermeidungsstrategien im Gespräch.
Ja, ja.
Du versuchst das auch durchzurechtfertigen, dein impulsives Verhalten durch, ja, weil der Krieg war.
Ja, ganz genau. Oh. Ich habe Menschen geholfen.
So,
also, ja. Aber du bist auch illegal in ein anderes Land reingeflogen.
Ja, schon, aber
und hast du nicht abgesprochen?
Ja, so, ne? Nein, lass mich. Mm.
Ja, ja, so. Ja, ja, genau. Also ja. Das war schon alles ziemlich genial. Ich habe den jetzt auch auf Deutsch gesehen. Und ist auch sehr gut synchronisiert und natürlich. ich finde ihn richtig klasse und werde mir den auch bestimmt noch öfters angucken. Aber jetzt steht ja auch demnächst so ganz klammheimlich und ich sage klammheimlich deshalb, weil es bis jetzt noch keine Pressevorführung gab und das ist total untypisch für die
Helms
nächste...
Klammheimlich.
Hä?
Helms Klammheimlich ist eine Schlacht.
Helms Klammheimlich.
Helms Klammheimlich.
Wo alle so... Genau.
4 Milliarden Orks gegen.
So, was einer hinter so einem Ork so pock, pock, pock. Was macht der? Was ist das?
Bist du nicht umfallen?
Genau. Nein, aber The Life of Chuck.
Draußen. Ja. Nix. Ja, Life of Chuck.
Du hast mir gesagt. The Life of Chuck,
da geht es tatsächlich, das ist nicht die Entstehung der Waffen von Bruce Lee, sondern. Bam.
Boah.
Das ist beschissen.
Boah.
The Life of Chuck, es geht um Turnschuhe.
Nein, Spoiler jetzt bitte nichts.
Man kann das nicht spoilern.
Okay.
Es fußt auf eine Kurzgeschichte von Stephen King, die ich gelesen habe. Und dann habe ich sie zweimal als Hörbuchvariante gehört, gelesen vom grandiosen David Nathan. Und ich verstehe, was Stephen King meint. Und ich glaube, die wird als Film so viel besser funktionieren, als diese Geschichte. Mhm. Da freue ich mich drauf, weil diese Geschichte verlangt nach Schauwerten. Denn die Erzählung selber lässt dich irritiert zurück, speziell im Mittelteil. Aber ich glaube, im Schauwertebereich wird das gut sein.
Ja, ja. Also ich glaube, ich habe also selten so einen Film gesehen, der so viele gute Kritiken und so viel tolle,
Hast du ihn gesehen? Nein.
Nein, noch nicht, aber ich warte wirklich darauf. Also das ist jetzt mal ein Film, oft sage ich ja, ich gehe da nicht mit hohen Erwartungen ran. Aber da muss ich sagen, da sind jetzt meine Erwartungen, die sind ein bisschen höher als sonst. Und ich freue mich da sehr drauf. Ich freue mich immer auf solche Filme, wie zum Beispiel auch Field of Dreams.
Weißt du,
wo es so um so grundsätzliche Sachen geht. Und
Field of Dreams auch.
Ja.
Stimmt, das ist ein schöner Film.
Ja, das ist ein toller Film irgendwie. Den würde ich auch nochmal ganz gerne sehen. Und ich glaube, der Regisseur, der Flanagan, der ist ja auch ein alter Veteran, was Stephen King-Verfilmung angeht, ne?
Ja.
Dr. Sleep hat der gemacht.
Den ich auch mochte.
Den mochtest du? War das eine gute Umsetzung? Weil du bist die einzige Person.
Nein, ja. Ja, der war gut gespielt, das Buch. Ja, okay.
Ja.
Ich habe mich sehr gefreut, dass sie keinen digitalen Jack Nicholson benutzen. Wahrscheinlich, weil sie es nicht durften. Das fand ich schon sehr schön. Ansonsten mochte ich den Film. Ja, das Buch ist länger und macht noch mehr Spaß. Ich habe ein bisschen Kummer gerade mit dieser Krimi-Phase von Stephen King. Ich möchte schon mal wieder wirklich einen beinharten Horror-Thriller lesen von ihm. Aber ich freue mich auf The Long Walk. Also, ne?
Ja, ist das nicht, das wäre jetzt meine Überleitung gewesen. Running Man steht an, also da ist der erste Trailer.
Running Man ist so ein bisschen, wo ich sage, pass auf, Running Man ist eine absolut trostlose Dystopie.
Ja.
Lass sie als diese trostlose Dystopie, die sie ist.
Mhm.
Ne? Lass Ben Richards, diesen dünnen Mann, der Essen braucht für sein Kind, das hustet und für seine Frau. Und der gezwungen ist, in diesen Tretmühlenapparat der ganzen lebensvernichtenden Game-Shows zu kommen. Lass ihn das sein, was er ist. So. Ich weiß nicht, ob das so passieren wird, aber schon die Musik, diese ganze Rockmusik-Bim-Bam-Ding turnt mich ab. Lass diese Haltung, lass sie so drin. Ich wünschte, ich könnte den Film so sehen, wie das Buch ist. So.
Mhm.
Das würde mich, ne? Genau wie ich mich freuen würde, wenn sie nochmal dünner verfilmen, thinner. Das haben sie gut verfilmt, damals mit Robert Burke. Fand ich nicht schlecht.
Ja.
Und Eddie Constantine als der.
Das war auch so 90er Jahre, ne?
Ja, ja, ja. War auch toll.
Ja.
Aber da würde man noch mehr rausholen, um zu verdeutlichen, dass dieser dicke Mann immer dünner wird und immer dünner aufgrund eines Fluchs.
Ja.
Eines, ich sag mal das böse Wort Zigeuners, weil das da so thematisiert wird, aber richtig auf Klischee,
ja,
mit Kopftuch und Perlen drin und Wagen und sie ziehen weiter und wir müssen sie suchen, bla bla. Und den würde ich auch gerne nochmal sehen. Einige Sachen wären wirklich eines Remakes nochmal wert, einige Geschichten. Es gibt generell Geschichten, die ich von ihm verfilmt sehen möchte, statt dass du Derry, was ja auch als Serie kommt, was interessant auch wird. Ne?
Und von den Muschettis auch. Ne?
Also und von den Muschettis auch.
Ja.
Das ist okay, da das will ich mir auf jeden Fall ansehen, weil die genau wissen, wie die Atmosphäre zu erzeugen,
genau,
ist.
Genau.
Aber ich möchte lieber Origin-Stories. Ne? Ich möchte, es gibt Geschichten, die ich verfilmt sehen möchte. Ich hätte mir sehr gewünscht, dass sie in Der dunkle Turm mehr Geld stecken.
Ja.
Idris Elba hin oder her, war toll. Aber du kannst keine 90 Minuten aus dem Erd. Was ist mit dir los, Junge?
So, ne? Nee, das geht nicht.
Die Musik war toll. Da hat Tom Holkenborg wirklich mal geschafft, eine Melodie zu komponieren. Ich war erschüttert.
Ja.
Und ansonsten würde ich gerne, es gibt so viele Sachen von Stephen King. Ich würde
aber
noch eine also es gibt die erste Friedhof der Kuscheltier-Verfilmung mit Dale Midkiff, ist die beste und unheimlich. Aber das Buch wird immer unerreicht bleiben. Es ist das,
ja, das
gruseligste
stimmt.
Buch über den Tod und wahrscheinlich das gruseligste Buch, was ich je gelesen habe.
Ja, das stimmt.
Der Friedhof.
Das habe ich auch gelesen und das kann ich echt nur bestätigen. Aber was ist die beste Stephen King-Verfilmung, wo jetzt keine Horror als Grundlage ist?
Das ist die Verurteilten. Das ist einer der besten
Filme Shawshank
überhaupt.
Redemption.
Ja. Vielleicht der beste Film überhaupt, aber auf jeden Fall einer der Top 5 besten Filme der Welt aller Zeiten.
Frank Darabont,
Regie. Frank Darabont, alles fantastisch gespielt. Und das ist halt, fußt auch auf einem Band mit 4 Kurzgeschichten.
Mm. Ist das Frühling, Sommer, Herbst und Tod?
Frühling, Sommer, Herbst und Tod.
Ja.
Ne? So hieß es bei uns in Deutsch. Und da ist halt drin Atemtechnik, eine Geschichte die über eine schwangere Frau. Und dann ist da noch drin Stand By Me.
Stand By Me, The Body oder die Leiche. Ne?
The Body oder die Leiche. Dann ist, was auch verfilmt worden ist tatsächlich drin, die Geschichte mit Dussander, einem Nazi, der sich im amerikanischen
Mittelwesten versteckt. Wer hat die noch verfilmt?
Der Musterschüler, Apt Pupil.
Ja, ja, genau.
Das, ich glaube,
die war auch ganz gut.
Richtig üble, düstere, eklige Geschichte über Erpressung. Und das ist verfilmt worden tatsächlich mit unserem Kollegen, der auch Gandalf spielt.
Ja.
Ist es der Kollege, der Gandalf spielt, oder ist es der Kollege, der Magneto spielt? Ich bin so doof.
Beide. Er spielt ja beide. Gandalf und Magneto.
Ja klar, ich bin ja bekloppt. Ja, natürlich.
Moment.
Wir haben Gandalf. Ey, Junge.
Nein, das ist derselbe Schauspieler.
Bin ich total verballert?
Glaub's mir.
Ja gut, aber der hängt einen ja sowieso immer ab, so groß wie der als Schauspieler ist.
Ja, ja.
Ne?
Ja, warte mal, wir haben ja hier
das alles. Ich bin gerade unter dem Einfluss dessen, dass ich gerade die Biografie von Patrick Stewart höre.
Ja.
Die ja auch ganz toll ist und ganz toll geschrieben, wie er erzählt, wie er bei Dune, der Erstverfilmung von David Lynch, der einfach auch nie mit ihm geredet hat beim Casting.
Ja.
Der hat ihn einfach einbestellt, irgendwo nach Ükmük, Argentinien oder so zum Drehen oder Australien.
Ja.
Und er hat nicht mit ihm geredet. Der hat ihn ins Zimmer kommen lassen und hat gesagt, und dann hat er sich in die Kostüme gepresst von Bob Ringwood, der auch das Batman-Kostüm gemacht hat von Michael Keaton.
Ja.
Und dann hat er festgestellt, dass man in diesem Kostüm einfach stirbt. Das war so Latex-Gummi-Einteiler. Oh. Und da haben sie alle im Hubschrauber gesessen und sind wirklich verreckt. Und die hatten nicht mal richtige Unterbringung. Die hatten Besenkammern, in denen sie geschlafen haben.
Ja.
Und das war wirklich, muss wohl komplett irre gewesen sein. Und diese Geschichte, wie er vom Theater, wie er erzählt, wie das zwischen Schauspielern abläuft am Theater und so, das ist schon bemerkenswert.
Ich bin ihm tatsächlich mal begegnet. In London, im Musical-Version zu Sunset Boulevard.
Ihr bist ihm da begegnet, weil er auf der Bühne stand und du da saßt?
Nein, ich bin ihm begegnet, weil er an dem Platz wollte, der neben uns noch frei war.
Ja.
Also,
ja.
Excuse me. Ja, genau. Und da sag ich war so aufgeregt, da ich zu Gunnar gesagt habe, das ist Captain Kirk. Was ja nicht stimmt, das war ja Picard. Das ist ein ganz toller Schauspieler. Und wir meinen übrigens Ian McKellen.
Wir meinen Ian McKellen.
Ganz genau. Werbung. Als ich hörte, dass Noah Wiley über 15 Jahre nach seiner Rolle als Dr. John Carter in Emergency Room oder Emergency Room, wie wir im Ruhrgebiet sagen, wieder ein Serienarzt spielt, war ich neugierig. Und als die ersten positiven Kritiken zu der Serie The Pitt im Netz auftauchten, war ich sogar noch neugieriger. Da es sich bei The Pitt um eine hochwertige HBO-Serie handelt, dachte ich mir, naja, wird schon irgendwann in Deutschland auftauchen. Doch bis jetzt Fehlanzeige. Doch wir wissen ja, wann immer es um den Zugriff auf geobeschränkte Inhalte geht, CyberGhost VPN ist zur Stelle. CyberGhost VPN ist mit über 40 beliebten Streaming-Diensten kompatibel, darunter Netflix, Hulu, ORF, HBO Max, Disney Plus und viele, viele mehr. Such dir einfach aus Servern in 100 verschiedenen Ländern den passenden aus und schon geht's los. Und CyberGhost VPN sorgt auch für Sicherheit im Netz, denn CyberGhost VPN verbirgt sofort deine IP-Adresse und leitet deinen gesamten Internetverkehr durch einen sicheren VPN-Tunnel. So werden deine Daten optimal und zuverlässig verschlüsselt und vor Missbrauch geschützt. CyberGhost VPN funktioniert auf nahezu allen Geräten, vom Computer über Spielkonsolen und Tablets bis hin zu Routern. Es gibt eine 45-tägige Geld-zurück-Garantie und einen deutschsprachigen 24/7-Support. Und mit nur einem Abo lassen sich bis zu 7 Geräte gleichzeitig schützen. Und als Fan dieses Podcasts erhältst du wie immer einen 83%igen Rabatt auf das 2-Jahres-Abo. Das sind etwas mehr als 2 Euro im Monat plus 4 Monate gratis. Um dieses Angebot zu nutzen, besuche einfach cyberghostvpn.com/s&s. Noch einmal cyberghostvpn.com/s&s. Oder scan einfach diesen QR-Code mit deinem Handy. Ansonsten gibt's den Link wie immer in den Shownotes.
Werbung Ende.
Hast du Formel 1 gesehen? Also
nein,
F1?
Nein.
Interessiert dich sowas? Guckst du dir das an?
Mich interessiert das, weil Hazel Brugger mir erzählt hat, sie hätte sich den angeguckt, die hat mir geschrieben und gesagt, es wäre ein mega Film.
Okay.
Und Hazel Brugger ist bei Filmen eher anspruchsvoll, soweit ich weiß, weil wir da mal in der Vergangenheit mal kurz drüber geredet haben. Und wenn dieser ist ein guter Film, gucke ich mir den an. Klingt komisch jetzt, weiß ich, aber... Ne?
Ja, ich kenne das ja selber. Also,
so, und dann denke ich mir, ja gut, komm, immer ein Brad Pitt-Film, ich sehe das ja schon gerne, weil Tobias Meister ihn so gut synchronisiert. Dann gucke ich mir das mal an und...
Aber wartest du, gehst du jetzt nur ins Kino oder wartest du, bis der jetzt bei Apple?
Ich weiß nicht, wann der bei Apple kommt.
Ich glaube demnächst.
Ich also kann ja hier auf der Leinwand gucken, aber ja, ich glaube, ich gehe ins Kino und esse da beim Panachos. Wenn ich es schaffe. Ja. Wenn ich es einfach schaffe, ins Kino zu gehen.
Apropos schaffe, ins Kino zu gehen. Du hast es geschafft, theoretisch in Jurassic World Rebirth zu gehen.
Bin eingepennt.
Oh, okay, ich bin nicht eingepennt, aber Thorsten ist eingepennt und das darf er halt
weiß
auch
ich
mal.
Nicht.
Und,
aber wann, das sagt wenn es nicht. Wenn es da einen schrecklichen Saurier gibt, der wie ein Alien aussieht, ich habe ihn nicht gesehen, weil ich eingeschlafen bin.
Also du bist eingeschlafen irgendwann und bist aufgewacht.
Nee, da saßen die in dem Boot und haben gesagt, ja, da, hui, das ging aber tisch und weg. Und dann fahren sie in den Sonnenuntergang mit.
Das ging aber gerade noch mal gut.
Ich gucke ganz kurz, ich sah einer tot, fehlt einer, zack, Film zu Ende. Ich so, ja. Ich fand die Idee lustig, dass die Dinosaurier sich gekreuzt haben.
Ja.
Und jetzt gibt es halt winzig kleine T-Rex, die gibt es nicht, aber es gibt halt diese Schwimmenden sowohl
und hier und da
und tralala.
Ja,
ich fand unbeholfen, diese Szene das so zu rekonstruieren, wie es ist, als erstes Mal Dinosaurier entdeckt. Na, die sahen ein bisschen komisch aus mit diesen 10.000 Meter langen Schwänzen. Mhm. Ich weiß, wovon ich rede. Und dann standen, also das fand ich schon so ein bisschen, wie sie das, der eine sieht ja auch aus wie Yoko, da kommt man ganz schlecht drüber weg, dieser eine Darsteller.
Ja.
Ne, du denkst die ganze Zeit, der sagt so, ja, dieser mit der Brille.
Ja.
Und
Ja, genau.
Ich kaufe aber auch Scarlett Johansson keine 4 Sekunden den Söldner ab. Weißt du, was
Echt
ich meine?
Nicht.
Nein.
Aber ich meine, sie hat doch in Black Widow hat sie doch auch eine Söldnerin gespielt.
Ja, aber da ist irgendwie dieses, wir machen das für Geld. Ich meine, lustig ist am Anfang die Szene, wo sie versuchen, ihren Auftraggeber nochmal zu bescheißen mit Kohle. Nee, haben wir schon probiert. Ach so, ja, dann bin ich dabei. Mega. Aber an sich, klar, Saurier hier, Saurier da, toll. Also Saurier immer gut.
Ja.
Aber das Mahershala Ali, der ja irgendwann mit 72 mal Blade spielen wird, das ist ein Oscar-Preisträger und da muss man ein bisschen das dosieren.
Ist das Scarlett Johansson ist das ja auch, aber sie wollte ja ist sie Oscar-Preisträger? Ich behaupte es jetzt mal einfach, weil das ist ja auch so die kann ja alles spielen.
Nein.
Aber sie kann per se.
Sie kann alles spielen außer Söldner. Also mir ist aufgefallen, dass mich das nicht so richtig überzeugt
hat. Okay.
Weißt du, so, wo ich dachte, ja, ich verstehe.
Aber der Film ist zum Beispiel in Deutschland, ist der wirklich abgegangen wie Schmitz Katze.
Der ist auch gut, finde ich super, ist ja unterhaltsam, ist mega, finde ich toll.
Ganz genau.
Aber keine Ahnung.
Ja, weiß auch nicht. Hast du die Jaws-Dokumentation eigentlich gesehen?
Nee, ich habe gesehen Wick is Pain. Ich habe die John Wick-Dokumentation gesehen, komplett.
Die habe ich noch nicht gesehen. Wo kann ich die holen?
Ja, hier, beim Kollegen Amazon.
Beim Kollegen
Amazon. Familiär geführter kleiner Videoanbieter. Da kannst du die Line Wick is Pain, das ist toll.
Die geht nicht lang, ne?
Ja, die geht schon anderthalb Stunden.
Echt?
Ja, ja, klar.
Oh, okay. Ja,
und die geht schon anderthalb Stunden und Wick is Pain zu sehen, das ist schon stark. Weil, ja. weil, das, ne, der, weil der Typ, der den gemacht hat, das ist ja auch kein, das war ja ein Stuntman, Schauspieler, Hybrid, Kung-Fu, Martial-Arts-Mann, der so ganz aufgeräumt ist und der dann gesagt hat, ja hier, wir haben so ein Drehbuch, der sollte ja anders sein, der sollte nicht John Wick heißen, ich habe wieder vergessen, wie er heißen sollte, schreibt's runter. Und das ist schon toll, auch wie Keanu Reeves sich dem annähert. Der war jetzt an so einem Punkt, wo der alles hätte machen können.
Mhm.
Ne? Und dann hat er so einen kleinen Knick gehabt in der Karriere, das hat Keanu Reeves aber so in dem Sinne nicht gestört.
Nee, den
weil
der
vollkommen
ja chill
ist. Anders ist als andere Leute. So wollen wir alle sein, aber wir können es nicht schaffen.
Ja.
Wir können nur nach außen hin so tun, aber schaffen können wir es nicht. Und Keanu Reeves, glaube ich, hat entschlüsselt, wie man lebt.
Mhm.
Und das ist gut. Und das, du siehst die ganze Zeit, du guckst den Film zu Ende und siehst, wie unfassbar der sich gequält hat. Und wie schwierig das war, diesen Film zu drehen. Gegen das Studio und gegen dies und das.
Ja.
Und du ganz zum Schluss hast du einfach Keanu Reeves lieb. Das ist ein starker Film, gucken.
Ja, also, den werde ich unbedingt gucken. Und ich meine, ich habe Keanu Reeves schon seit ganz, ganz vielen Jahren lieb. Also von daher, aber
ich habe kurz überlegt, mir ein überteuertes Motorrad zu kaufen in Los Angeles. Weil wenn man da dieses große Modell kauft, dann hast du eine Wochenendausfahrt mit Keanu Reeves, der dir das Motorrad erklärt.
Ah, okay.
Du sagst, du warst auf Warteliste, aber ich habe schon überlegt. Dann könnte man sagen, was er für ein feiner Mensch ist.
Hast du denn einen Motorradführerschein?
Ja, und man könnte ihm sagen, dass ich trotzdem nicht gut Motorrad fahre. Wirklich schlecht.
Ja.
Ich bin schlecht. Schlechter Autofahrer, schlechter Motorradfahrer.
Aus bestimmten Gründen musste ich mal auf meinen Führerschein gucken und da stellte ich fest, oh, ich darf Motorrad fahren.
Ich auch,
irgendwie habe aber festgestellt, nee, jetzt sind nur drei Räder. Ich musste nachgucken. Ich musste KI fragen. Was sind das hier für Klassen? Ja, das sind alles drei Räder.
Ja, ich habe einfach überhaupt keine Motorradroutine.
Ja,
und dann deswegen überlege ich mir eine Can-Am Ryker oder eine Can-Am Spider zu kaufen.
Ja.
Das sieht sehr nach Batman Ride aus. Vorne zwei Riesenräder, hinten eins.
Ja.
Zack.
Ach
gefällt
so,
mir gut, habe ich mal Test gefahren. Mag ich sehr gerne, mache ich vielleicht. Weil man muss immer gucken, weil wie mein kleiner Bruder so schön sagte, so ein Kern, so ein Dreirad-Monster-Bolide vereint die Nachteile des Motorradfahrens und die Nachteile des Autofahrens.
Ja,
man fährt kein Motorrad, wird aber trotzdem nass und so und trägt einen Helm. Und aber ich mochte es irgendwie, das Gefühl.
Ja, genau. Aber würdest du nicht sagen, das ist so ein typisches Midlife-Crisis-Ding?
Ja, das wäre schön, wenn ich im Mid of my life wäre, aber das bin ich nicht.
Naja.
Weißt du, für eine Midlife-Crisis ist es zu spät.
A little bit too late.
Zu spät für eine Midlife-Crisis.
Aber ja, komm. Ein Trailer, der mich total, wo ich wirklich sagen müsste, den Film, den will ich tatsächlich jetzt sehen. Das war Project Hail Mary.
Weiß ich gar nichts von.
Oder Der Astronaut.
Oh ja, das will ich auch sehen. Ja, ich wusste nicht, dass er so heißt. Ja,
ja, der auf Deutsch heißt der Astronaut.
Wer spielt den?
Ryan
Gosling als minimal überforderter.
Unfassbar.
Ist das wieder nach dem Buch von Andy Weir?
Ja, genau. Ja. Genau. Hast du The Martian, hast du das gelesen oder gehört?
Ich habe The Martian gehört. Es ist ein Riesenspaß, wenn man am Ball bleibt, weil es so streng wissenschaftlich fundiert ist und dann so geisteskrank eskaliert. Das ist fantastisch.
Also
fantastisch. Auch fantastisch gelesen als Hörbuch, alles geil. Und der Film war ebenfalls toll. Der Film war toll.
Wirklich. Ja. Also du hast jede Sekunde, jeden Aspekt daraus, habe ich geglaubt. Also ich habe nicht einen Zweifel daran.
Das ist alles fundiert. Auch wie man Kartoffeln anbaut mit so einer eigenen Scheiße auf dem Mars. Das ist alles fundiert.
Ja, glaube ich. Und ich werde mir auch, wenn mein neues Guthaben kommt von Dingenskirchen hier von Audible. Dann werde ich mir sofort das Hörbuch holen, weil das ist ja auch ein Roman, der ist schon länger raus.
Ja, der ist ja kein länger Neuer raus. Und ist natürlich der Fluch des Nachfolgers von The Martian ist ja immer, dass es einen Sack gibt. Ist ja egal, was dein zweites Buch ist.
Ja.
Egal. Außer Harry Potter. Aber ansonsten egal. Das zweite Buch, das ein Sensationserfolg war, wird nicht so erfolgreich sein wie das erste Buch. Oder du hast so einen Komplettabsturz wie Dan Brown. Und Komplettabsturz heißt, du schreibst immer noch einen validen Bestseller weltweit, aber er wird nicht 4 Milliarden Mal
verkaufen. Oder wie Ernest Cline. Ready Player One und dann Ready Player Two. Da ist ja eher so ein bisschen...
Ja, aber die du schreibst, was du gerne schreibst. Du schreibst ein Buch, wo du Spaß dran hast, es zu schreiben.
Ja.
Du schaffst es ja nicht. Ich meine, du bist dann nach dem ersten Superbestseller eher in der Position zu sagen, ich schreibe ein Buch, das mir auch Spaß macht, als dass sich irgendjemand auch selbst mit Geld zwingt, eine Geschichte zu beugen. Ne? Das ist ja ein Mythos so. Und die schreiben dann trotzdem, was sie wollen. Ne? Das siehst du ja auch bei Joker. Ich meine, ich fand den zweiten Teil kacke, aber ich verstehe, dass du komplett mit den Erwartungen brichst. Mach doch einfach.
Ja. Ist okay. Ja, so. Okay. Ja, also ich fand das auch erstaunlich. Vor allen Dingen fand ich es erstaunlich, dass das Studio ihn gelassen hat. Aber
ja, meine Güte, also okay. Ne? So, ne? Das ist so, kann man, muss man aber nicht. Und dann die Erwartung aber so brutal zu brechen, ist auch schön. Vielleicht drehen sie den dritten Teil und da wird dann klar, dass der Joker, Joaquin Phoenix, jetzt Ende 50 ist. Und wir haben einen 21-jährigen Batman. Vielleicht wäre das mal was. Vielleicht haben wir da mal einen Vigilanten, der komplett am Rad dreht und seine Form finden muss und Joker ihm dabei hilft, weil er endlich da angekommen ist, wo er hin muss.
Ja.
Denn er meandert ja, er irrlichtert ja mit dem, was er ist, ins Nichts hinein und scheitert an allem und bricht an allem. Und was er braucht, ist dieser Gegenpol und das ist Batman. Den benötigt er so dringend wie nichts anderes. Ja, ja. Dafür müsste man Batman streng genommen nicht mal sehen. Er würde mir reichen als reine Auswirkung.
Genau. Wenn der immer nur so in Schlagzeilen oder in...
Ja,
in, ja, das stimmt.
Als Schatten, als Schlagzeilen. Du musst keinen Schauspieler nehmen, du musst nicht mal ein Kostüm machen. Ich brauche die Auswirkung von Batman.
Ja.
Wenn dir klar wird, ne? Du musst halt einen Bogen finden, dass der Joker Mitverursacher ist oder eine wahre, latente Bedrohung. Aber dann könntest du Batman rein als Konzept.
Ja.
Ne, verstehst du?
Ja.
Das würde reichen, wenn ich 2 nasse oder 4 nasse Reifenabdrücke sehe auf der Straße, die mir sagen, das Batmobil war hier. Ich nur am Rad stand, das würde mir reichen zu wissen, dass ich ihn knapp verpasst habe.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Das wäre schön.
Ja.
Verweiger mir Batman in einem Batman-Film, aber mach ihn für mich trotzdem präsent.
Ja.
Im Gehirn des Jokers, so. Das wäre gut.
Ja, ich habe übrigens das letzte Interview gesehen mit James Gunn von seiner Pressetournee. Mhm. Und da hat man tatsächlich da auch ganz kurz über Batman gesprochen.
Ach.
Und es wird auf jeden Fall einen Batman geben in seinem DC-Universe.
Ja.
Und ich bin sehr gespannt. Was er übrigens in dem Interview auch erzählt hat, und schade, dass wir ihn da nicht drauf angesprochen haben, ist, dass er ja wirklich die Aufgabe hatte, er und Peter Safran hatten die Aufgabe, Henry Cavill zu sagen, es geht leider nicht weiter für dich mit Superman. Und das war ein sehr schmerzlicher Moment. Aber man hat sich darauf verständigt, dass er auf jeden Fall auf dem Plan steht, irgendwann da mal in dem DC-Universe aufzutauchen.
Das hat Henry Cavill.
Und da würde ich mal sagen, wäre er nicht ideal für Batman? Henry Cavill auch.
Kann man nicht machen.
Warum nicht? Weil hier Dingenskirchen, Momoa spielt doch als auch Lobo. Und das ist ja auch perfekt. Da wird man ja, da müsste man jeden ohrfeigen, der den nicht besetzt.
Du kannst Cavill nicht als Batman nehmen. Weil er ein so guter Superman war. Und Ben Affleck war im Prinzip kein schlechter Batman.
Nein, absolut auch nicht.
Dass du, es wäre eine Besetzung, die ist ein störendes Rauschen. Das kannst du nicht machen. Du brauchst jemanden, auf den jetzt sicher nicht mal die Fanbase einigt. Die Leute hören ja nur vermeintlich auf irgendeine Fanbase, weißt du?
Ja, ja.
Die hatten ja früh schon gesagt, Matt Bomer oder so, irgendwer sollte Batman spielen. Es gab Konzepte. Und da gibt es, das wird ein Schauspieler sein, den wir so nicht
auf dem Schirm haben.
Mhm. Oder aber du musst schauen, dass dieser Batman ein älterer Batman ist, aber
ja,
dann nochmal anders angelegt. Du musst schauen, dass es ein sehr junger Batman ist. Und du musst, also sie werden arbeiten, das weiß ich jetzt schon, mit Dunkelblau und Dunkelgrau.
Das glaube ich auch.
Das weiß ich jetzt schon.
Ja, ja.
Sie werden es gut machen. Es wird keine Trunks über dem Kostüm geben. Ich kann mir das vorstellen, wie die das anlegen wollen.
Ja.
Und ich bin mir sicher, dass es gelb mit einer Fledermaus drauf.
Und es ist ja auch komplett losgelöst von Matt Reeves' Batman.
Es ist komplett losgelöst von Matt Reeves' Batman, was toll ist, was ich schön finde.
Ja, finde ich auch.
Und also ich bin, ja, also man hat da selbst eigene Vorstellungen, aber das ist immer das, was mich am meisten stört im Internet, ist, dass jeder eine eigene Meinung dazu hat, wie ein Batman aufgebaut zu sein hat und so weiter. Also wie gesagt, für mich könnte Batman auch von einem schwarzen Schauspieler gespielt werden, weil es Batman ist, weil es um, es geht um die Tragödie in seinem Leben, die nicht aufhört und nicht um darum, was für eine Hautfarbe du hast, weil das ja jedem passieren kann. So.
Ja.
Und das ist, ich hätte da selber konkrete Vorstellungen. Also wenn ich irgendwas machen könnte, wäre das ein Batman-Film, weißt du?
Ja.
So. Aber da würde ich, ne? Ich hätte konkrete Vorstellungen über alle möglichen Dinge, wie das Batmobil nicht auszusehen hat und dergleichen Dinge mehr.
Mhm.
Aber soll James Gunn mal machen, das wird alles noch 4 Jahre dauern.
Ja, da klar, das wird noch alles lange, lange dauern. Ich glaube, das nächste, was tatsächlich terminlich so auf dem Plan steht, das ist hier Green Lantern. Das wird ja auch nochmal spannend und ja, also ich freue mich da sehr drauf. Hast du den Trailer gesehen zu Mortal Kombat 2?
Ja.
Mit Carl Urban?
Ja, erst in Englisch, dann in Deutsch. Schön. Du musst ja irgendwen nehmen. Du musst ja in so einem Ensemble-Ding, wo du ja eigentlich nur sehen willst, dass Scorpio wins. Weißt du, du möchtest ja deine Lieblingscharaktere sehen, wie es auf die Fresse gibt und wie du ne Fatality-Move siehst. Die Geschichte ist wie immer hanebüchen, du musst rüber in die alternative Dimension, denn da findet gerade Mortal Kombat statt. Es geht aber Tisch und Bänke, es geht um deine Welt, du weißt das zwar nicht, aber auch Bottrop ist ein Einsatz.
Ja.
Und da werden der Skorpionmann, Quastelwix und der Mann ohne Augen, aber mit Zähnen gegeneinander kämpfen. Mhm. Kannst jetzt nichts machen.
Ja.
Wird ausgelost, steck's nicht drin. Und er ist halt so ein gescheiterter 90er-Jahre-Schauspieler und Carl Urban macht's halt gut.
Ja.
Du brauchst halt einen Ankercharakter. Und das ist halt er. Und das ist halt wie immer ein Mortal Kombat-Film, von daher.
Aber er muss sich jetzt, glaube ich, die versuchen, na, ich meine, okay, Johnny Cage ist, glaube ich, auch im Spiel so angelegt.
Ja.
Aber man muss jetzt natürlich aufpassen bei Carl Urban, dass der, weil er hat das natürlich in The Boys, dieses unfassbare Arschloch, der aber immer mit
er
so
ist in dem Sinne kein Arschloch. Also weißt du, Carl Urban ist in dem Sinne kein Arschloch.
Nein, nicht
also,
der Schauspieler,
nein, ich meine auch die Figur des Butcher ist im Prinzip kein Arschloch. Er hat ein klein bisschen ein Problem, das Wort zu vermeiden, weil er selbst Lampen nennt, wenn ich das mal so sagen darf.
Ja.
Worüber ich herzlich lachen muss, wenn er sagt, kannst du diese Leuchte wegräumen? Da muss ich schon herzlich drüber lachen. Es hat wirklich.
Ja, ja.
Und, aber er ist zerrissen und er hat seine guten Gründe dafür und er ist getrieben und er versucht es voranzutreiben und geht dabei auch über die Bedürfnisse anderer Leute. Und er ist kein schlechter Charakter.
Nee, auf keinen Fall.
Einer, der so zerrissen ist, dass er nicht anders kann.
Ja.
Und das macht ihn nicht zum schlechten Typen so.
Ja. Ja, also, absolut.
Und das ist ein Carl Urban-Style.
Mhm.
Gib ihm die Gelegenheit, so viel Carl Urban zu sein, wie es geht, falls er das ist. Vielleicht ist er sonst der liebste Mensch der Welt oder der, weißt du, am meisten in sich ruhende. Aber das ist halt so der Ryan Reynolds-Effekt, ne?
Ja.
Ich möchte Ryan Reynolds auch in die Brücken am Fluss sehen. Nee, möchte ich nicht.
Nee.
Weil es geht auch gar nicht um Brücken. Aber ich möchte, du kannst wirklich Ryan Reynolds auch. Der kann bestimmt auch was Vernünftiges spielen, so was nicht so total Ballerballer ist, aber das ist halt eher seine Art,
das ist seine Style, Marke, ne?
Seine Marke und Carl Urbans Marke ist halt das. Dann lass ihn machen.
Ja, ja.
Ne, lass ihn machen.
Ja,
dann kriegst du wenigstens das, was du bestellt hast für deine 11 Euro.
Also ich muss sagen, normalerweise die ganzen Mortal Kombat Filme, die gehen so ein bisschen an mir vorbei. Ich habe auch die Spiele nie wirklich gespielt, aber Carl Urban ist für mich tatsächlich, und dafür ist er wahrscheinlich auch gecastet worden, ist für mich ein Grund, den Film zu gucken. Also ich glaube, das wird ein großer Spaß.
Ja.
Ja. Mal, abschließend noch mal ganz kurz ein Thema, weil es jetzt aus gegebenen Anlass The Naked Gun, die nackte Kanone, das Remake steht jetzt an. Aber nicht nur das, Mel Brooks hat bekannt gegeben, Spaceball 2.
Ja.
Die Frage ist, diese Art von Humor, mit der wir ja groß geworden sind, mit dieser Art von Humor. Monty Python, die ganzen Zucker-Abrams-Zucker-Filme, Kentucky Fried Movie und.
Ja.
Ich frage mich halt wirklich, guck mal, warum ich damit mit dem Thema anfange, ist, ich habe kürzlich irgendeinen deutschen YouTuber gesehen. Ich weiß gar nicht, worum es ging. Auf jeden Fall meinte der dann ganz kurz, ja, und das ist irgendwie von einem Film von irgendwie Monty Python, das ist wohl irgendwie ein Komiker. Und da habe ich gedacht, fuck, bedeutet das jetzt, dass ich so alt bin oder so? Oder bedeutet das, weißt du, also wenn
du dich für Komik interessierst, Komik in Film oder Komik im Buch, dann wäre es gut, wenn du das Thema durchdringst.
Ja.
Darum geht es ja im Leben. Es geht darum, Themen zu durchdringen. Das heißt nicht, dass du alles verstehen musst. Das heißt nicht, dass du das alles mögen musst. Aber es wäre gut, dass wenn du dich auf ein Thema einschießt, das interessiert, dass du das Thema so weit wie möglich durchdringst.
Mhm.
Damit du irgendwie das Gefühl hast, du kommst an irgendeinem Punkt auch an. Und wenn du über Komik reden möchtest oder über Filme und sagst, hier Monty Python, das ist wohl, dann hat das nichts damit zu tun, dass du alt bist, sondern die Person, die das sagt, sagen wir es mal, fürchterlich schlecht informiert ist.
Mhm.
Und wenn das einer deiner Sätze ist, dann hätte es nichts geschadet, vorher mal auf Wikipedia zu gucken, womit wir es hier zu tun haben.
Ich bin wirklich sehr gespannt, weil ich habe immer noch großen Spaß bei Kentucky Fried Movie, bin ich ganz ehrlich.
Nach wie vor.
Und ich jedes Mal, wenn für eine Handvoll Yen, wenn die New Yorker Skyline inklusive World Trade Center und dann Hongkong. Das bringt mich jedes Mal zu.
Nur noch geschlagen von Kalkofe, Olli Welke und Co., die das Magic Science Theater gemacht haben.
Ja.
Metaluna 4 antwortet nicht.
Ja.
Ich scheiß mir in die Hose. Ich könnte das einmal am Tag gucken.
Ja.
Das war das Beste, was ich so in der Form je gesehen habe. Wenn sie dann Chicago und dann Gütersloh. Das ist ja auch. Und da muss ich auch sehr, sehr, sehr drüber lachen immer.
Ich bin sehr gespannt. Ich meine, die besten Parodiefilme, Blazing Saddles. Ich meine, da war Mel Brooks schon sehr federführend. Blazing Saddles, Frankenstein Junior, High Anxiety. Ich muss sagen, durch High Anxiety oder Mel Brooks Höhenkoller, wie er hier heißt, bin ich dazu gekommen, mir die Hitchcock-Filme anzusehen.
Ja.
Das war die Hinführung.
Das waren auch sauber, handwerklich, sorgfältig gemachte Parodien. So. Und das war halt schön. Obwohl ich auch sagen muss, dass ich auf alle Will Ferrell-Filme, die haben so eine stumpfe Art Humor und doch auch so eine Sorgfalt im Schreiben, wie Step Brothers.
Step Brothers.
Wo ich mir die Hose scheiße.
Oder Anchorman auch.
Oder also Anchorman. Ron Burgundy. Oder aber auch Ricky Bobby, König der Rennfahrer. Ist auch Scheiße. Oder ganz schlimm auch die Eisprinzen. Wo er da Eiskunst, ey, das ist alles so eine grausame Scheiße. Und dabei so lustig.
Ja.
Oder auch hier Vergessene Welt, wo er dann in den Erdkern reißt. Alles so eine Kacke, die er macht. So konsequent. Buddy der Weihnachtself allein ist so ein Schmutz.
Ja, legendär.
Ich könnte mich darüber scheckig lachen.
Ja, wenn absolut.
Will Ferrell oder hier die etwas anderen Cops in Deutsch, wo er mit wirklich, mit Mark Wahlberg.
Mit Mark Wahlberg.
Und das ist halt schon sehr, 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 sehr komisch.
Genau. Und die Abrams-Zucker-Filme, ich meine, das war Airplane, basiert ja auf Zero Hour, auf diesem Katastrophenfilm. Ja, ja. Einer der ersten Katastrophenfilme überhaupt. Und ich habe den mal gesehen, den gibt es, glaube ich, komplett bei YouTube. Das ist ja wirklich 1:1. Die haben einfach nur auf jede Szene, haben die einfach nochmal einen Gag gesetzt und so. Ne? Aber es ist trotzdem so unfassbar lustig. Danach kam Police Squad. Die Serie, die in Deutschland ja als CIC, weiß ich noch ganz genau, auf VHS rauskam und die schon super lustig war. Ja. Und dann kam ja dann die Nackte Kanone Filme. Ja. Und dann kam zwischendrin auch noch Hot Shots. Und
Arne Elsholz, toll synchronisiert.
Super.
Hot Shots, also Hot Shots 2 für mich auch ein Meilenstein.
Absolut.
Wie Charlie Sheen sich in dieses Kloster zurückgezogen hat.
Ja, Rambo, ne?
Schmiedet
ja.
Und abschreckt im Wasser und ist ein Videorekorder. So, über sowas könnte ich mich einscheißen.
Ja, das war super lustig.
Harley.
Genau. Und dann irgendwann Mel Brooks hat dann To Be or Not To Be gemacht. Und ich habe mir den angeguckt und ich fand den super lustig. Bis ich dann irgendwann als Erwachsener mal das Original gesehen habe von Ernst Lubitsch.
Mhm.
Und das ist ja genauso lustig.
Ja.
Also ich habe gedacht, Mel Brooks hat da einfach eine Parodie draus gemacht, so wie Abrams Zucker eine Parodie auf Zero Hour gemacht hat. Aber das Original von Lubitsch war schon lustig.
Ja.
Ne? Und auch großartig.
Mel Brooks, glaube ich, wird auch, der ist jetzt 172 Jahre alt. Mel Brooks, ist das scheißegal, ob der Film politisch unkorrekt ist oder nicht.
Ja, glaube ich.
Der wird sich lange mit dem Studio rumkriegen.
Dann werden die eine Schnittfassung sehen, dann werden die entweder abspringen oder sagen, hören Sie.
Nee, ich glaube, das Brooks, ist gegreenlighted. Also das
Herr
ist
Brooks, nehmen sich zusammen. Ich glaube schon, dass das anerkannte sein wird.
Ich freue mich da sehr drauf, vor allen Dingen ihn mal wieder zu sehen. Aber das Problem ist, ich glaube, damals der erste Spaceballs, da habe ich schon das Gefühl gehabt, bisschen zu spät. Für eine Star-Wars-Parodie war es ein bisschen zu spät.
Ja, aber trotzdem, Barf, der Möter, selbst im Deutschen, John Candy,
ja.
Das war super. Durchkämmt die Wüste, der übliche Scheiß. Ja. Durchkämmt die Wüste, auch so ein dummes Ding. Ja. Und so fand ich trotzdem, Bock, ja.
Ja. Ja, aber High Anxiety.
Dumme Dialoge.
High Anxiety. Ja. I have to give in. Super, ja. Großartig.
Also, echt. Fand ich alles. Ich mochte alle Steve Martin-Filme, der Mann mit den zwei Gehirnen.
Ja,
Reichtum,
das war Carl Reiner.
Carl Reiner, Reichtum ist keine Schande.
Genau.
Eisensack McGinty. All diese.
Tote tragen keine Karos. Ich weiß noch, das war der Hit in Programmkinos
der
damals.
Hit. Wir haben ihn der alle Hit. Zweimal im Programmkino gesehen.
Aber ich meine, Frankenstein Junior ist für mich den habe ich mir kürzlich noch mal angesehen und das sind wirklich zeitlose Filme. Die kannst du dir auch echt noch in 50 Jahren angucken. Ja. Die sind immer noch lustig, weil sie das Original ernst nehmen und weil sie halt keine Gags machen, die mittlerweile aus der Zeit gefallen sind.
Ja.
Ne? Und Frau Blücher ist auch in 50 Jahren noch lustig.
If you, know, and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits?
Ja.
Super.
Und bis ich dann mal irgendwann gecheckt habe, dass Peter Boyle, was der eigentlich alles gemacht hat, das finde ich dann immer so toll. Ja. Du siehst das als Kind, du siehst Martin Feldman, super lustig, aber wenn du dann erwachsen wirst, dann siehst du plötzlich, Madeleine Kahn, wo hat die denn noch mitgespielt? Da hat die mitgespielt. Und Peter Boyle, wo
du
hat
musst
der?
Aber, ja, überall.
Ja.
Du musst aber auch mal gucken, Multiplicity nochmal, Vier lieben dich, ein super lustiger Titel,
mit,
wo Michael Keaton so überarbeitet ist, als Bauleiter,
seine
die Gelegenheit haben, ihn zu klonen.
Ja.
Und dann macht er x-mal, weil er immer noch nicht mit der Arbeit klarkommt. Und jeder Klon ist dümmer als der davor. Die Idee ist einfach mega.
Ja,
und das ist schon sehr lustig.
Wer hat den denn noch inszeniert?
Ich weiß es nicht mehr. Aber ich
auch
habe gelacht über den Film. So.
Blenden wir hier ein.
Und ich muss noch mal Mrs. Doubtfire gucken. Das ist auch ganz wichtig.
Ja, Robin
Williams.
Das ist
ein ganz wichtiger Film.
Ja, Mrs. absolut.
Doubtfire.
Doubtfire. Überhaupt viele von Robin Williams, auch ein ganz, ganz großer. Also das war auch echt ein harter Tag für mich, muss ich ganz ehrlich sagen.
Und für Robin Williams natürlich.
Und für Robin, ich glaube.
Er sich nicht anders zu helfen wusste.
Gut, okay. Ich würde sagen, bis hierhin.
Und nicht weiter.
Nicht weiter. Das war's von uns für diesen Monat. Das war Streter und Streberg. Und ich glaube, mir bleibt nichts anderes übrig, als zu sagen,
du kannst, alles im Prinzip kannst du sagen, was du willst. Ne?
Ja.
Also bleibt dir schon noch was
Pillemann,
anderes
Pillemann,
übrig.
Pillemann, Pillemann.
Als viel mehr, ne?
Ja,
wenn man Eier bei Pfannkuchen weglässt. Das massiv an Fluffigkeit fehlen.
Genau.
Man unterschätzt doch den Wert von Eiweiß.
Everything good, even for professionals. Nein, alles Gute, auch beruflich. Ja, das war's.
Ja, geiler Podcast so.
Ja.
Danke.